SWR 2 Essay.
Erregung, Schamlosigkeit und Gigantismus. Maßlosigkeit, Überschreitung und gestörte Affektkontrolle. Der Exzess ist die Software einer Gesellschaft, die sich auf beispiellose Weise in Spektakeln, Shitstorms und Superlativen zum Ausdruck bringt. Der wachsende Widerstand gegen diese permanente Dramatisierung ist allerdings ebenso exzessiv. Es ist die Askese. Statt aber auf höhere Spiritualität durch Verzicht, zielt sie auf Optimierung durch Effizienz. Exzess und Askese sind also die einander entgegengesetzten Kultformen derselben Religiosität in der späten Moderne. Das führt in besorgniserregendem Maße zu einer allseitigen Radikalisierung, sagt unser Essayautor Christian Schüle. Hören Sie seinen Radio-Essay Exzess und Askese. 17 Fragmente einer Reflexion über das Radikale. Regie Ulrich Lampen.
Erstes Fragment. Shitstorm.
Gab es in früheren Zeiten weitgehend intakter Charme und weitgehend intakter Natur vor jedem Sturm eine trügerische Ruhe, gibt es in unseren Tagen von Lug und Trug nur noch Dauerstürme ohne Ruhetag. Nomen ist omentypisch, trägt der Begriff Shitstorm auch an Sonntagen das ganze intellektuelle, ethische und kulturelle Dilemma der Gegenwart in sich. Dauererregung und Daueraufruhr im Gedärm des öffentlichen Diskurses, dessen Beiträge höchst privat und subjektiv, in ihrer Darstellung aber radikal und absolut sind. Der auf kalkulierte wie unkalkulierte Reize einsetzende Shitstorm symbolisiert die exkrementige Vulgarität einer Kampfzone im unentwegten Eskalationstheater. Im Circus Maximus totaler Hör- und Sichtbarkeit wird in einer Tour beleidigt, verachtet, geächtet, verdächtigt, gehasst, gewütet, gezetert, geklagt und gerufmordet. Vom Verbalaffront bis zum aufgestellten Galgen ist der Bullshit-Weg kurz. Als hätten Kulturnationen hauptsächlich mit Abfälligkeit und Abfall zu tun, als wäre die Verheißung, die im Gefühlsüberschwang empfindsamer Geister im romantischen Beginn des 19. Jahrhunderts einmal Sturm und Drang hieß, heute die Raserei affektgestörter Backchen im Satyrspiel ungeklärten Unrats. Denkt man sich Hyperventilation, Hochfrequenzhandel und das Hecheln der Gehetzten und Erschöpften im alltäglichen Überlebenskampf hinzu, ergibt sich das Bild einer permanenten Überschreitung um ihrer selbst willen. Sie hat sich in rhetorischen Ausscheidungen und körperlichen Ausschreitungen einen Mega, nein, Giga, nein, hyperkrassen Ausdruck geschaffen. Das ist mehr als nur Bullshit. Es ist logisch.
Gegen Merkel!
Aller Angst! Der Kampfbegriff der Lichten! Ihr Kackplatten!
Zweites Fragment. Apokalyptitis.
Ausschreitung und Ausscheidung sind Vorgänge der Veräußerung, die die Frage aufwerfen, in welchem Verhältnis stehen eigentlich Innerlichkeit und Außer-sich-Sein? Dem lateinischen Präfix ex zufolge dringt Inneres nach außen und erobert sich Raum und öffentliche Wahrnehmbarkeit. Die schiere Logik bringt es mit sich, dass dem Ex der Zess folgt, dem Heraus, das Über, also die Steigerung in die Überschreitung, ohne geklärt zu haben, ob dies ein unendlicher Prozess ist und ab welchem Moment Steigerung nicht mehr steigerbar ist. Als hätte in einer mittlerweile ironiefeindlichen Zeit ein letztes Quantum Ironie überlebt, bringt die permanente Überschreitung gleichzeitig ihren Widerspruch hervor, die Unterwanderung. Als Schule der Subversion, wenn man so will, deren Lehrplan sich in aktivem Entzug, in Verzicht und Verweigerung ausdrückt. Die Verzichtenden sind der Überzeugung, dass nur in der Unterlassung die Welt, also wir alle und vor allem sie selbst, erlösbar und das Ganze, also sie, die Welt, zu retten ist. Sie belasten die Überschreitung mit dem moralischen Makel der Sünde und erheben die Unterlassung ins Metaphysische. Insofern hat es die dauererregte Gesellschaft mit einer neuartigen Form der Kritik zu tun, der Askese. Die von ihr geförderte Einübung in den Entzug hat quasi religiöse Züge und verlegt Erlösung in kämpferischen Aktivismus. erlösen wir uns selbst vom Bösen, des blindwütigen Konsums und totalitären Kommerzes, denn alles Treiben will ja keine Herrlichkeit, sondern Wachstum um seiner selbst willen. Es soll sich mittels asketischer Ideale das himmlische Jerusalem auf die Erde senken, wie es die Offenbarung des Johannes am Ende des Neuen Testaments nach dem finalen Erregungszustand der dräuenden Katastrophe ankündigt. Aber bevor das goldene Zeitalter des richtigen, guten, korrekten beginnen kann, bedarf es des Kampfes der Asketen gegen den Antichristen. Also schlägt in einer Tour die Stunde der Apokalyptitis.
Guten Abend, liebe Zuschauer. Zweites deutsches Fernsehen, Donnerstagabend. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Das sind unsere Gäste und hier ist unser Thema. Politiker und Prominente bekommen Morddrohungen und ganz normale Bürger auch. Das muss nicht nur den Betroffenen Sorgen machen, sondern allen. Vor allem im Netz scheint sich der Hass ungehemmt auszubreiten. Es wird gepöbelt, beleidigt und gedroht.
Drittes Fragment, Mars.
Die Kultur der Gegenwart ist bestimmt durch den Antagonismus von Exzess und Askese, der letztlich kein Widerspruch ist. Exzess und Askese sind die einander entgegengesetzten Kultformen derselben Religiosität in der späten Moderne des 21. Jahrhunderts. Diese Religiosität, die keine Religion im klassischen Sinne ist, setzt weder Frömmelei noch Gottgläubigkeit voraus. In Exzess und Askese arbeitet die gleiche, nicht aber selbe Energie eines unstillbaren Begehrens. Der Anspruch jedes Einzelnen auf Aufmerksamkeit, Anerkennung, Bestätigung und Bewunderung seines Glaubens und Geltungsbedürfnisses. Der ist mittlerweile so hoch, dass der Zwang zum Außergewöhnlichen zur Gewohnheit geworden ist. Offenbar gibt es kein allgemeingültiges Maß mehr, weil der Maßstab der Beurteilung die Maßlosigkeit ist. Das Versprechen auf Freiheit schien in den letzten Jahrzehnten so groß wie nie zuvor zu sein und hat in den zurückliegenden Jahren, geradezu heimlich, zu einer beispiellosen Radikalisierung geführt. Im Exzess begehrt das Subjekt nur noch sich selbst. Und es begehrt gegen jene auf, die es an seinem Begehren hindern. So werden im vermeintlichen Zenit der Zivilisation, da die Menschheit Hyperloops konstruiert, Cyborgs konzipiert und Internet-Trolle programmiert, am Fließband Feindbilder produziert. Fraktionen verselbstständigen sich in abgedichteten Narrativen zu fundamentalistischen Ismen, die weder anschlussfähig noch übersetzbar sind. Nationalismus, Kommunitarismus, Kosmopolitismus, Faschismus, Antifaschismus, Anti-Antifaschismus, Rassismus, Antirassismus, Feminismus, Antifeminismus, Sexismus, Salafismus, Islamismus, Evangelikalismus, Hooliganismus, Veganismus. Exzess im Sinne des Wortes Überschreitung durch Kontrollverlust und Askese im übertragenen Sinne des Wortes Selbstschulung durch kontrollierte Demut sind die spiegelbildlichen Konsequenzen einer kulturellen, ökonomischen und technologischen Evolution, die revolutionäre Züge trägt und in sich revolutionär ist. Denn das ist die Shitstorm-Ära des neuen Jahrtausends zweifellos. Disruptiv, wie die Ökonomen sagen, abrissfreudig, gnadenlos, umstürzlerisch, Abschied am laufenden Band, entkernte Traditionen, stürzende Denkmäler, abgeräumte Gewissheiten. Die Überschreitungslust drückt sich in einer sich selbst permanent überbietenden Sprache aus. Sofort ist man überwältigt, unfassbar berührt und unglaublich ergriffen. Nichts ist mehr nur schön, es ist gleich super, super schön oder wunder, wunderbar. Vieles ist sensationell, ohne im Entferntesten eine Sensation zu sein. Und das, was in der Kakophonie von Geschrei und Gepöbel noch Interesse erweckt, ist ohne Umschweife Wahnsinn. Wenn Sprechen gleich Reden ist und Reden gleich Denken und Denken gleich Sein, wie es eine antike Schule der Philosophie lehrt, sprechen, reden, denken und sind wir Zeitgenossen zu Beginn des 21. Jahrhunderts dann nicht grundsätzlich maßlos? Prinzipiell dramatisch? Selbstverständlich superlativisch? Und sind nicht alle sofort bereit zu umfassender Besinnungslosigkeit?
Diese Welt ist nicht normal. Ihre Götter spinnen, abgefuckt und asozial, fern von allen Sinnen. Haufenweisen Niederschlag, Blut im Fluss des Lebens. Die Ellenbogen stoßen hart, doch stoßen längst vergebens.
Viertes Fragment. Widerstand.
Der asketischen Subversion geht die Einübung in den Widerstand voraus. Askese heute hat mit Askese früherer Zeit nur noch insofern zu tun, als der Verzicht eine moralisch überhöhte Reaktion ist. Seit jeher diente Askese den Religionen als spirituelle Praxis zur geistigen wie auch körperlichen Reinheit. Asketen ging es um Weltentzug mit dem Ziel, durch Arbeit an der Selbstdisziplin Gott oder einer schöpferischen Allmacht nahezukommen oder beidem durch Einsiedelei, Exerzitien, Gebet und innere Auffahrt näher sein zu können als sonst möglich. Im Sinne einer Reinigung geht es auch heute noch um Reinheit der Energien, aber weder auf religiöse noch esoterische Weise. Denn Reinheit durch Transzendenz spielt für asketische Ideale in der Hochleistungsgesellschaft keine Rolle mehr. In seinem Selbstverständnis ist der zeitgemäße Asket ebenso radikaler Individualist wie der Überschreitungsbürger und somit das Produkt des allgemeinen Exzesses. Er braucht als Letztinstanz keinen Gott mehr, weil der Mensch sich selbst vergöttlicht hat. Im Zuge der historischen Emanzipation des Subjekts von fremdbestimmenden Mächten wie Adel, Klerus, Kirche, Staat und EU hat das selbstermächtigte Ich sein verbrieftes Recht auf Freiheit zur Selbstbestimmung als Freibrief zur Egomanie zu interpretieren gelernt. Der Asket übt sich in den selbstgewählten Verzicht ein, um sich so die Verwirklichung seiner Ambitionen zu ermöglichen. Mit Altruismus hat das nichts zu tun, mit Spiritualität nur noch im Einzelfall. Ging es früheren Asketen um Verzicht zum höheren Ruhme Gottes auf Erden, geht es heutigen Asketen um das aufsehenerregende Nein zur totalen Ökonomisierung einer Wachstumswelt, deren Sinnstiftung allein in Kosten-Nutzen-Kalkulationen besteht. Selbst soziale und erotische Dimensionen des Lebens werden auf ihren Nutzwert hin kalkuliert. Mit Reinheit meint der Asket nicht nur die Reinigungsarbeit an der Verschmutzung des Geistes durch eine von allen Seiten rufende, schreiende, Aufmerksamkeit begehrende Ekstase, sondern die Rehabilitation der durch Raserei und Respektlosigkeit verletzten Heiligkeit der Schöpfung, die er selbst repräsentiert. »Ich glaube«, war das Credo des frommen Christen. »Ich glaube an mich« ist das Credo des radikalen Ichlings. Askese in der Exzessepoche ist Widerstand durch Anstand, Arbeit an der Rückgewinnung von Maß und Mitte in einer Zeit, die kein Maß und keine Mitte mehr kennt.
Dennoch die Frage auch an Sie. Schon mal gesehen?
Nein. Nein. Weil mir ähnlich dem, was über Twitter passiert, einfach mittlerweile das Kotzen kommt, wenn ich sehe, was die Leute alles tun, um ja irgendwo Schlagzeilen zu haben, um ja jeden Hintern aus dem Fenster zu heben, damit sie irgendwas zum Twittern haben. Und wir sind einfach, Daniela Katzenberg ist der Zug der Zeit, dass jeder einfach partout sein Glück darin sucht, unbedingt ins Fernsehen zu kommen, unbedingt vermeintlich berühmt zu werden. Dafür essen die Hunde Kacke, dafür machen die alles. Es ist zum Kotzen. Ich finde es widerlich zum Teil. Pervers.
Fünftes Fragment. Identität.
Im Jahre 1966 beschrieben die österreichisch-amerikanischen Wissenssoziologen Peter Ludwig Berger und Thomas Luckmann in ihrem Buch »Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit« den Anfang einer soziokulturellen Entwicklung, die heute, über ein halbes Jahrhundert später, Realität geworden ist. Die geradezu unüberschaubare Vielfalt und Vielheit von Gruppen, Bewegungen, Communities, Echokammern, Ego-Kapseln, Identitätsformationen, Szenemilieus, Befindlichkeitslagern und Bewusstseinsströmungen. Was Berger und Luckmann reflektierten, war die damals gerade einsetzende Wandlung des Individuums zum Individualisten. Mit dem Auftreten von Subsinnwelten, notierten sie, entwickelt sich eine Vielfalt der Perspektiven unter denen sich die Gesamtgesellschaft betrachten lässt. Sie wird von jeder Subsinwelt her in anderem Blickwinkel gesehen. Im aufkommenden Pluralismus des Partikularen bedeutet das multiplen Perspektivismus. Die Perspektive der je eigenen Subsinwelt wurde handlungsleitend. Das, was jedem Einzelnen für sich sinnvoll erscheint. Was heute soziologischer Standard ist, war damals visionär. Die Erkenntnis, dass Wirklichkeit keine Identität besitzt, sondern nach Sichtweise und Gefühlszustand konstruierbar ist. Damit wird alles, was der Fall ist, zur Interpretation des Einzelnen. 50 Jahre nach Berger und Luckmann sind subjektive Befindlichkeit und persönliche Betroffenheit die maßgeblichen Kategorien des gesellschaftspolitischen Diskurses. Während klassisch analoge Institutionen wie Kirchen, Gewerkschaften oder Parteien in einer fundamentalen Legitimationskrise stecken und wie Relikte vergangener Zeiten wirken, beherrschen kampfbereite Weltanschauungskollektive und kompromisslose Identitätscommunities das Feld eines Aktivismus, der jeden nötigt, sich zu bekennen. Wo stehst du, Zeitgenosse? Ob dauerhafte Emotionalisierung politische Rationalität abtötet oder sie im Gegenteil provoziert, sei dahingestellt. Aber die von Jürgen Habermas in den 1970er Jahren formulierte Idee von Demokratie, die kommunikative Vernunft voraussetzt und diskursethisch verhandelt wird, scheint zunehmend an Attraktivität einzubüßen. Habermas unterstellte jedem Menschen von vornherein kommunikative Rationalität und kam zu dem Schluss, dass die gemeinsame Lebenswelt der Bürger auf einem normativen Grundkonsens durch einen rationalisierten Diskurs basiere. Der Soziologe Andreas Reckwitz hat als Grundlage der gegenwärtigen Spätmoderne etwas ganz anderes erkannt. Das Phänomen der Singularität. Dem Zwang des Individuums zum Besonderen, so Reckwitz, entspreche die gleichzeitige Vernachlässigung des Allgemeinen. Sinngemäß heißt das, unbedingte Selbstwertsteigerung steht an höchster Stelle einer Agenda der unbedingten Selbstentfaltung und Selbstverwirklichung. Jede und jeder Einzelne will in ihren und seinen Empfindsamkeiten und Empfindlichkeiten ernst genommen werden und so gut wie jede und jeder nutzt, die einen radikaler, die anderen versteckter, das garantierte Recht auf Individualität für eigene Vorteile im Konkurrenzkampf des Alltags.
I was lucky. I found what I loved to do early in life. Woz and I started Apple in my parents' garage when I was 20. We worked hard, and in 10 years, Apple had grown from just the two of us in a garage into a $2 billion company with over 4,000 employees. We just released our finest creation, the Macintosh, a year earlier, and I'd just turned 30. And then I got fired.
Sechstes Fragment. Simulation.
Im digitalen Äon des Homo Connecticus bedeutet Freiheit, sich als atomisierte Netzwerksynapse von Plattformen und Diensten navigieren und lenken zu lassen und dabei die Illusion zu pflegen, im Hamsterrad der Hektik die Umstände des eigenen Lebens eigenverantwortlich zu gestalten, während doch die Umstände das Leben gestalten. Die Zeitgenossen ohne Zeit und Muße chatten, FaceTimen, Skypen, Zoomen, teamen, sharen, posten, liken und sind dabei oft genug super, super vereinsamt. Die großen Epen Vernunft, Aufklärung und Gemeinwohl spielen, systemisch betrachtet, eine nur noch kleine Rolle. Die Öffentlichkeit des 21. entzieht sich der Vermessung durch alle bisherigen Großtheorien des 20. Jahrhunderts, von der kritischen Theorie Horkheimers und Adornos über die Systemtheorie Niklas Luhmanns bis zur Diskursethik von Habermas. In einem weltgeschichtlichen Wimpernschlag ist etwas Undenkbares entstanden. Es hat sich eine Hyperrealität ausgebildet, die nur noch auf sich selbst verweist, was der französische Sozialphilosoph Jean Baudrillard als Simulation bezeichnet hat, die völlige Entleertheit selbstreferenzieller Zeichen bei gleichzeitiger Abwesenheit des Realen. Es geht im exzessiven Stimmengewirr und Impulsgezwitscher nicht mehr um das Argument, sondern um das argumentfreie Urteil über die Reaktion auf einen Reiz. In einer weiteren Spiraldrehung geht es nicht einmal mehr um das, sondern um das Urteil über die Rede, über eine Reaktion auf den Reiz eines Sachverhalts, den kaum einer kennt. Von dem man womöglich Ansatz oder auszugsweise weiß. Vom Hörensagen und Weiterposten, was auszureichen scheint, um in größter Erregung ein mega finales Urteil zu fällen und in die Welt zu setzen. Das unentwegt zappelnde Netz hat für Schreihälse und andere Eskalateure den enormen Vorteil, dass kollektive Instant-Erregungen mit geringem Aufwand sofort heiß schäumen und postwendend Amnesie eintritt. Das Geschwätz von gestern braucht einen ohnehin nicht zu kümmern, wenn schon das Gezwitscher von gerade eben bereits wieder vergessen ist. Anders gesagt, man kotzt seine Wut aus, ohne sich um weitere Hygiene zu kümmern. Shitstürme hinterlassen verdreckte Erde.
L'organisation spectaculaire de la présente société de classe entraîne de conséquences partout reconnaissables. D'une part, la falsification généralisée des produits, aussi bien que des raisonnements. D'autre part, l'obligation, pour tous ceux qui prétendent y trouver leur bonheur, de se tenir toujours à grande distance de ce qu'ils affectent d'aimer.
Siebtes Fragment. Spektakel.
1967, ein Jahr nach der Veröffentlichung von Berger-Luckmanns Text über »Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit«, veröffentlichte der französische Kulturtheoretiker Guy Debord eine Reihe kritischer Thesen über die Gesellschaft seiner Zeit. Debord übertrug die Kritik am wahren Charakter der Kultur wie auch die Kritik an der Aufklärung als Massenbetrug auf die gesamte Gesellschaft und erklärte dieselbe kurzerhand zum Spektakel. Das Spektakel sei die Behauptung jedes gesellschaftlichen Lebens als bloßer Schein. Mit dem Wort Spektakel, dem Spiel der Emotion, der List der Performance, der Theatralisierung des Politischen, ist die zeitgemäße Form der Verselbstständigung des Scheinbaren beschrieben. Die Deformationen sind bereits mit eingepreist. Das Maß an Inszenierung, das für ein immer intensiver werdendes Leben im Schein des Seins nötig wurde, förderte in so gut wie jeder Hinsicht eine Überdramatisierung zutage. Erregung statt Empirie, Eklat statt Empathie, Eskalation statt Evidenz. Das Spektakel schafft nicht nur emotionale Bedürfnisse, die es zugleich mit Produkten befriedigt. Es befriedigt nicht nur geschaffene Bedürfnisse durch sogleich bereitstehende Dienstleistungen, es stimuliert auch unentwegt neue Bedürfnisse, die auf sofortige Erfüllung warten. Die Konsumenten und Kunden akkumulieren heute nicht nur Geld und Güter, sondern Gefühle. Das Geschäftsmodell des spätmodernen Spektakels sind akkumulierte Gefühle und die Akkumulation akkumulierter Gefühle. Selbsterhebungsräusche, Wirkmächtigkeitsfantasien, Ego-Boosting. Ich bin sichtbar, also gelte ich. Ich Instagramme, also bin ich. Mein Selbst ist mein Selfie. Das Spektakel ist in seiner Selbstbezüglichkeit auf permanente Steigerung angewiesen und insofern eine wesentliche Bedingung für die Exzesse, die der westlichen Lebenswelt in dem Maße zugesetzt haben, in dem diese sie selbst hervorgebracht hat. Das Spektakel hat sich auf spektakuläre Weise perfektioniert und professionalisiert. Und liefert zu jeder Zeit jenen Überschuss Besinnungslosigkeit, der schamlos über das Notwendige hinausgeht, obwohl oder weil gar keine Übereinkunft mehr darüber besteht, was das Notwendige ist.
Und siehe da, im Buch Genesis, Adam und Eva, wir kennen die Geschichte alle, sagte Gott, ihr dürft von allem essen, außer von der Frucht dieses Baumes. Also, das einzige Gebot, das Gott im Paradies gegeben hatte, war ein Fastengebot.
Achtes Fragment. Züchtigung.
Auch der Asket ist erregt. Seine Erregung besteht im Kampf gegen den Zwang zum Überschuss. Die Asketen unserer Tage nehmen sich aus den Zwängen der rasenden Zeit und setzen den Kontrapunkt. Im Exzess wird Zeit bewusst so verdichtet, dass weder ein Zurück noch ein Prozess denkbar ist, weil alles zu einer hochentzündlichen Monade vergleichzeitigt ist. Zeitgemäße Asketen legen sich eine missionarische Haltung zu, die der Contemplatio eines griechischen Bergmönchs ähnelt, weshalb sie periodisch wiederkehrend eine ganze Woche schweigen und oder nach Einkehr in das Kloster ihrer Wahl in eine frugale Mönchszelle für weltliche Exerzitien mehrere Male im Jahr bewusst zu sprechen aufhören. Asketische Ideale sind ganzheitlich und leibseelisch zu denken, weshalb mit der Ideologie des Verzichts immer zugleich Züchtigung einhergeht. Die gezielte Sprechverweigerung korrespondiert mit der Disziplinierung des Körpers. Zucht ist nichts anderes als Optimierungsstreben, weshalb ohne weiteres behauptet werden kann, der spätmoderne Asket entzieht sich dem Exzess durch gezielte Optimierung. 14 Tage lang Karottensaft, Brühe, Tee und Wasser. So entsagt der Asket dem billigen und überbordenden Genuss, den Lüsten und Lastern und Verlockungen einer Markt- und Werbepsychologie, der es aus ihrer Sicht nicht um ihr Wohl, um das Wohl des Menschen, sondern um das Wohl des Unternehmens geht. Dass der undisziplinierte Konsument im Exzess der Völlerei verfettet, ist aus Sicht des Asketen allein dessen Problem, da er, der Asket, mit dem herrschenden Imperativ des Individualismus überaus einverstanden ist. Eigenverantwortung. All das geschieht mit dem Ziel, nach 2 Wochen am 15. Tag umso kraftvoller wieder in den Verwertungs- und Verschleißprozess einzusteigen. Im Bewusstsein, aus der momentanen Schwachheit gestärkt hervorzugehen, auf jeden Fall stark genug, um im täglichen Wettstreit um Geltung und Gewinn energetischer und energischer zu sein als die Konkurrenten. Fit statt fett ist der Imperativ einer biopolitischen Wende irdischer Askese, die die quasi-religiöse Anbetung der eigenen Auserwähltheit durch Leistung, Zucht und Perfektion pflegt. Es handelt sich um einen neuen Glauben an die Auffahrt des exzellenten Ichs.
Unlimited resources, unlimited capacity of the Earth's ecology to sustain this kind of production, almost unlimited American power in the world. Those are all, I think, demonstrably untenable assumptions, premises.
9. Fragment: Narzissmus.
1979, 12 Jahre nach Guy Debords Gesellschaft des Spektakels, erschien ein Buch des US-amerikanischen Gesellschaftskritikers Christopher Lash, dessen Thesen noch heute bedenkenswerte Reflexionen liefern. Unter dem Titel »The Culture of Narcissism« behauptete Lash, die Weltauffassung des westlichen Menschen seit Anfang der 1970er Jahre kreise ausschließlich um das eigene Ich. Die Kultur der Egozentrik, so Lash, produziere immer mehr Narzissten. Wobei unter Narzissmus keine Diagnose klinischer Psychopathologie zu verstehen ist, sondern ein gestörtes Selbstverhältnis. Der narzisstische Ichling bezieht alles auf sich, weil sich alles um ihn zu drehen hat, sich realiter aber kaum etwas um ihn dreht. Das Ich ist seine eigene Währung. Durch den jahrelangen Ich-Kult der Selbstermächtigung ist der einzelne Mensch an- und ausgefüllt mit leerlaufendem Geltungs- und Gewinnerdrang, obwohl er im realen Leben permanent gegen Verluste anzukämpfen hat. Ein problematischer Widerspruch, denn dem Versprechen auf Selbstwertsteigerung folgen regelmäßig Selbstentwertungserlebnisse. Dem Individuum wird auf brillante Weise vorgegaukelt, dass die Welt sich ständig um seinetwillen dreht. Dauernd wird ihm eine Wirksamkeit suggeriert, die er gar nicht hat. Wir werden für euch größer. Wir haben für dich geöffnet, versprechen Plakate in Schaufenstern. Wir wollen deine Bewertung, bitten uns Algorithmen. Scheinbar kommt es auf uns und unsere Meinung, auf unsere Beurteilung und unsere Kritik an. Doch dann wird der Mensch bei wichtigen Entscheidungen nicht gefragt, in Prozessen nicht berücksichtigt, nicht gehört, nicht gesehen, nicht wahrgenommen, weshalb er sich austauschbar, überflüssig und ungebraucht fühlt, in Depressionen fällt oder erst wütend, dann hassend auf die Straße geht. Auf dem vermeintlichen Höhepunkt der menschheitsgeschichtlichen Zivilität seiner Zeit Ende der 1970er stellte der Kulturkritiker Lash paradoxerweise den Verlust von Moral und Humanität fest. Wie zu Lashs Zeiten gilt auch heute. Am Ende könne der Rückfall der Zivilisation ins Archaische stehen, in den Kreislauf aus Gewalt und Gegengewalt, Rache und Gegenrache, Bandenkrieg und Bürgerkrieg, Kampf und Kollaps. Dann wird gerichtet und zerstört. gejagt und getötet. Auf Orgie folgt Krawall, auf Über die Ausschreitung und auf alles kollektive Amnesie. Und dann beginnt alles von vorn. Klingt vertraut?
This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything.
10. Fragment. Revolution.
Revolutionen sind nicht mehr bluttriefende, sichtbare Umstürze auf den Schlachtfeldern des Klassenkampfes, sie geschehen hinterlistig. Am 9. Januar 2007 beispielsweise begann eine revolutionäre Epoche. In schwarzem Rollkragen-Shirt, Jeans und Turnschuhen trat der Apple-Gründer und Chef Steve Jobs auf die Bühne des Moscone Centers in San Francisco und von diesem welthistorischen Augenaufschlag an würde für alle Ewigkeit nichts mehr so sein, wie es war. An jenem Januartag war auf einer gigantischen Leinwand in opakem Schwarz der angebissene Apfel zu sehen, als wäre er ein schwarzes Loch, das alle bisher bekannte Materie in sich sauge und hinter dem sich die bis dato mächtigste Herrscherin aller Galaxien ehrfürchtig versteckte, die Sonne. Deren Strahlen umflurten den Planeten Apple, als wäre er eine sich just offenbarende kosmische Gottheit, und im Stile eines Hohepriesters der Evolution kündigte Steve Jobs das Unglaubliche an.
3 things. A widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod. A phone. And an internet communicator. An iPod. A phone. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is 1 device.
Wohlgemerkt, der Auftritt fand vor gerade einmal 14 Jahren statt. Die Bildmächtigkeit dieser Evokation darf bereits heute als epochemachend gelten. Das wuchernde Wachstum an Waren, Daten und Informationen, wie auch die Beschleunigung jeder Form von Mobilität bei gleichzeitiger Auflösung von Zeit und Räumen, hatte sich selbst ein geniales Produkt an die Hand gegeben, indem es sich zugleich auch selbst zum Ausdruck brachte. Das Smartphone. Seit jenem Januartag, Anfang 2007, wurden Genres aufgelöst, Grenzen gesprengt und bislang gültige Gewissheiten versenkt. Orte wurden obsolet, weil es nur noch einen Raum gab, das World Wide Web, das für jede und jeden, jederorts und jederzeit zugänglich wurde, unabhängig von Milieu und Herkunft. Den meisten Menschen auf der Welt wurde so ermöglicht, mit wenigen Klicks die eigene Meinung, Haltung und die eigenen Bilder in die Weltöffentlichkeit zu setzen. Das Produkt des revolutionären Smartphones programmierte eine neue Grammatik sozialer Verständigung. Es etablierte neue Geschäftsmodelle, neue Wertschöpfungsnetzwerke, neue Handels-, Denk- und Verhaltensweisen. Es änderte das allgemeine Lebenstempo und das individuelle Zeitgefühl. Es beschleunigte die Inflation der Impulse so rasant, wie die beschleunigten Impulskaskaden dadurch unkontrollierbar wurden. Dem Glauben an steigerbaren Selbstwert war von Anfang an die Notwendigkeit eingeschrieben, das in die virtuelle Welt gesetzte Real stets aufs Neue überbieten zu müssen, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Klick, Push, Touch, Scroll. Die Form wurde ihr Inhalt und der Paradigmenwechsel zu Sichtbarkeit, Selbstdarstellung und Narzissmus war eingeleitet. 40 Jahre nach den Erkenntnissen von Berger und Luckmann und den Reflexionen Guy Debords haben Selfies und Stories Text und Kontext zwar nicht ersetzt, aber dominant überlagert. Die Spanne von Reiz und Reaktion ist mittlerweile so kurz, dass die Reaktion nicht mehr rational zu bewältigen, sondern nur noch affektiv getriggert ist. Es wird gesendet auf Teufel komm raus. An Antworten scheint niemand mehr interessiert, an Affirmation umso mehr. Digitaler Fortschritt ermöglicht großartige Bequemlichkeiten, heißt aber auch, dass Korrekturinstanzen von vornherein zu spät kommen. Das in der analogen Welt der analogen Medien bewährte Agenda-Setting, also Themenkontrolle, und die probate Gatekeeper-Funktion, also Schleusen- und Prüfkontrolle, ist fundamental in Frage gestellt, flankiert von abertausenden Kanälen mit dem Anspruch auf Exklusivität und mit der Ankündigung des Besten und Tollsten, setzt ein nahezu totaler Boulevard auf das Geschäftsmodell des grenzenlosen Emotionsentertainments, die Inszenierung eines Hypes, den er selbst produziert. Der Hype wiederum braucht die Provokation der Instinkte. So ist der Kreis des Spektakels geschlossen. Und im Betriebssystem sozialer Netzwerke ist asoziale Eskalation vorprogrammiert.
Hallo, hier ist Sven von Männlichkeitsstärken und in diesem Video will ich dir mal zeigen, wie du deine Wut rauslassen kannst, wie du diese inneren Gefühle, die einfach aufkommen, wenn irgendjemand irgendetwas macht, was dir nicht passt. Diese Gedanken von wegen, ah, musste das jetzt sein. Diese vielen Kleinigkeiten, die sich echt aufstauen können, die du einfach mal rauslässt. Und das kannst du ganz allgemein machen, indem du einfach rauslässt, was in dir ist. Im Prinzip deine Stimme benutzt und einfach mal laut schreist. Einfach mal...
Elftes Fragment. Lust.
Der Mensch der Exzessepoche ist das Endprodukt des großen Spektakels, das alle Erlösung von sich weist. Wer im und am Spektakel scheitert, ist selbst schuld. Erlösung ist abhängig von Kauf und Konsum angebotener Waren und Güter, die im Prinzip verzichtbar sind, wie alles im Prinzip verzichtbar ist. Das hat in einen exzessiven Nihilismus geführt, der immerzu den Aufbruch souffliert und doch am Ende der Welt arbeitet. So sieht es der Asket. Zeitgemäße Askese liegt in der angestrengten Gelassenheit gegenüber dem eigenen Begehren. Verzicht ist Gewinn, weil im Verzicht auf die Fülle die Erfüllung eines ganz anderen Rauschs wartet, die Lust der rückeroberten Hoheit über das eigene Leben. Der Asket nimmt nicht mehr teil an der Raserei des Spektakels. Er kehrt zurück. Zurück zu sich, zurück in sich. Er tritt aus der aus seiner Sicht degenerierten Welt aus und gießt ein neues geistiges Fundament. Ich entsage, also bin ich besser. Seine Lust ist nicht mehr sinnliche Lust auf Ausschweifung, sondern die moralische Lust an ihrer Vermeidung. Es ist die Lust an bewusster Lustfeindlichkeit. Eine Lust auf Verbote mit dem Gefühl moralischer Überlegenheit. Askese, die das Begehren disziplinieren will, hat dafür ironischerweise ein Begehren zu entflammen. Das Begehren der Selbstbeschränkung. Askese als Begehrensvermeidungsbegehren muss das exzessive Leben als falsch entlarven, es attackieren, an Scham und Schuld appellieren und dem allgegenwärtigen Porn einen Puritanismus der Säuberung entgegensetzen, um das zurückzugewinnen, was ihm infolge des Verlusts durch Reizüberflutung am wichtigsten ist. Selbstkontrolle.
Super süß, super sexy, super easy. Super geil, super Leute, super lieb, super love, super geil. Super Uschi, super Muschi, super Sushi, super geil. Super heftig, super deftig, super lässig, super geil.
12. Fragment. Steigerung.
Der Exzess ist mehr als nur gestörte Affektkontrolle. Er ist die Logik des Spektakels. Das spätmoderne Spektakel stellt sich dar als geschlossenes System aus Beschleunigung und Bedürftigkeit. Der unablässige Bewertungsmodus, dem der Konsument des Lebens ausgesetzt ist, führt zu einer Verselbstständigung der Spirale aus Bedürfnis, Befriedigung des Bedürfnisses, Belohnungsgefühl, neuem Bedürfnis, erneuter Befriedigung des Belohnungsbedürfnisses und so fort. Dabei wird selbstverständlich vorausgesetzt, dass jeder genauso leben will, wie alle anderen es auch wollen. Aufstieg durch Leistung, Leistung durch Steigerung, Steigerung durch erneute Steigerung und das bis in alle Ewigkeit. Aufstieg durch eigene Hände Leistung war das große, die traumatisierte Gesellschaft einende Versprechen nach dem Zweiten Weltkrieg. Aus den Ruinen heraus, voran, immer weiter voran, immer höher hinauf. wieder aufbauen, überleben, aufrichten. Irgendwann, vermutlich seit Mitte der 1980er Jahre, reichte Aufstieg durch Steigerung allein nicht mehr. Es musste schon der grandiose Aufstieg sein. Siegerkult, Gewinnerkultur, Selbstkultivierung. Heute ist das Versprechen auf den steten wie grandiosen Aufstieg für immer weniger Menschen einlösbar, weil die Standards bereits hoch sind und die Steigerung des Gesteigerten immer schwieriger wird.
Nein, der Schober!
Schröder!
Mensch, ewig nicht gesehen, setz dich! Wie geht's dir?
Gut, dir?
Blendend! Wart mal, mein Haus, mein Auto, mein Boot.
Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Meine Pferde und meine Pferdepflegerin.
Aber in der Schule da war's.
Eine Gesellschaft, deren Mitglieder ständig außer sich, zugleich aber in ihren Subsinnwelten sind und dem Komparativ hinterherrennen, um den Superlativ nie zu erreichen, produziert am laufenden Band Defizite. Selbstwertkränkungen, Selbstwirksamkeitsverletzungen, Minderwertigkeitskomplexe, Erschöpfungszustände, Geborgenheitsverluste. Je gnadenloser das Glücksversprechen an Leistungsfähigkeit geknüpft und je stärker der Wert des Einzelnen an seine bewertete Leistung im Außenbereich gekoppelt ist, desto fragiler wird die Innerwelt.
Revolution ist nicht ein kurzer Akt, wo mal irgendwas geschieht und dann ist alles anders. Revolution ist ein langer, komplizierter Prozess, wo der Mensch anders werden muss. Der Prozess der Veränderung geht über diesen Weg des, wie ich es mal genannt habe, des langen Marsches durch die bestehenden Institutionen, in denen durch Aufklärung...
13. Fragment. Innerweltlichkeit.
1921 skizzierte Walter Benjamin in einem nur wenige Zeilen langen Fragment den Kapitalismus als religiöses System und traf damit den Kern der Sache. Der Kapitalismus, schreibt Benjamin, diene wesentlich der Befriedigung derselben Sorgen, Qualen, Unruhen, auf die ehemals die Religionen Antworten gegeben hätten. Der Kapitalismus ist Benjamins Ansicht zufolge die extremste Kultreligion, die es je gegeben hat. Warum? Weil die Struktur der kapitalistischen Ordnung in permanenter Anbetung bestehe. In der Anbetung des Dings, im Kult um die Ware. Benjamins Analyse geht weit über jene Überlegungen hinaus, die Max Weber bereits 1905 angestellt hatte, als er die Analogie zwischen protestantischer Ethik und kapitalistischem Geist beschrieb. Der konfessionell kodierte Kulturwandel, den Weber durchdacht hatte, bildet durchaus die geistige Grundlage des Spektakels der Singularitäten und ist heute in so gut wie allen westlichen Industrienationen Realität. Der Gott des Calvinisten, notierte Weber mit Blick auf die angloamerikanische Kultur, verlangte von den Seinigen nicht einzelne gute Werke, sondern eine zum System gesteigerte Werkheiligkeit. Werkheiligkeit. Darin genau besteht der Anspruch des spätmodernen Asketen an sich und seine Umwelt, das Leben als Werk, als System der Selbstkontrolle und des Selbstmanagements. Die selbstheiligende Askese erfordert ein System rationalisierter Lebensführung, verlangt dafür eine gesunde Umwelt und vor allem strenge Disziplin. Askese heute ist keineswegs plumpe Kritik an Kapitalismus und Marktwirtschaft. Der Kapitalismus kann ja per Definitionem gar nicht anders, als er selbst zu sein. Als sich ständig überschreiten und sich selbst zu überbieten. Als sich seine eigenen Defizite einzuverleiben und sie produktiv und profitabel zu machen. Die größte Leistung des kapitalistischen Systems besteht darin, den Begriff der Askese als Spiritualitätssteigerung zum Begriff der Askese als Leistungssteigerung umgewidmet und so in sein Gegenteil gekehrt zu haben. Wohin hat es geführt? Während sich das Lebenstempo in den letzten 200 Jahren verdoppelt hat und die Produktivität im Verhältnis zur Nachkriegszeit um das 20-fache gewachsen ist, ist die Zahl der Muntermacher und Antidepressiva in den vergangenen Jahren um das 10-fache gestiegen. Heute ist die dritthäufigste Ursache für Krankschreibungen eine psychische Erkrankung. Der exzessive Mensch hat immer weniger Zeit für immer mehr Angebote, was seine Ansprüche in dem Maße wachsen lässt, in dem es immer schwerer fällt, sie noch erfüllen zu können.
I watch porn. I watch porn. And you film porn. Is vagina slapping? I have a question for you. This is one of the most weird things I've ever seen in porn.
Two people that like maybe sort of enjoy it in the right context after they've orgasmed already.
Because people forget that porn is meant to visually stimulate people. What other things do you think porn actresses or actors do?
14. Fragment. Porn.
Exzesse, die es darauf anlegen, die Grenzen der Normalität zu überschreiten, treten auf vielfältigste Weise in Erscheinung. Zum Beispiel in der Eroberung der Welt durch Massentourismus. Bestimmte Regionen, die bisher unter Paradiesverdacht standen, wurden in den vergangenen Jahren durch organisierten Overtourism in Erschöpfung, Verzweiflung und mancherorts gewaltbereiten Protest getrieben. Australien, Mallorca, Thailand, Barcelona oder Santorin. Die Berichte gleichen sich. Je mehr vermeintliche Exotik der entfesselte Massentourismus erfahrbar machen möchte, desto schneller zerstört er sie. Die Zerstörung der realen Natur durch ihre inflationäre Besichtigung ist der leerlaufende Exzess eines zeitgemäßen Massenentertainments. Auf den Ort als solches kommt es nicht mehr an. Er dient als Kulisse für Selfies von Influencern und influenzten Selfie-Kopisten. Zum Zweiten hat die Exzessepoche ein bemerkenswertes Paradoxon hervorgebracht. Gehemmtheit durch enthemmte Pornografisierung. Dauererotik hat zu Erosverlust und Körperscham geführt. Im Spektakel des Panoptikums, da alles Private öffentlich sichtbar wird, wird nicht nur die Intimsphäre permanent missachtet und verletzt. Die inszenierte Sexiness von Musikikonen und It-Girls pervertiert den Blick auf den natürlichen Körper. Anorexie, Bulimie und Bodyshaming sind nur drei Beispiele für psychische Deformation durch zwanghafte Körperidealkopien. All das hat Konsequenzen für die sexuelle und soziale Interaktion, die, wie uns Sexualpsychologen mitteilen, vor allem unter jungen Menschen immer seltener stattfindet. In der Isoliertheit ihrer Masse verzichten Jugendliche zunehmend auf den Koitus und setzen sich lieber stundenlang vor den Bildschirm, um zum Konsum abertausender Pornoclips in idealer Ejakulationsvorbereitung von 4 Minuten 30 zu masturbieren. Der andere Körper und mit ihm der andere Mensch ist weder gefragt noch begehrenswert. Im Selbstverständnis der Exzesse geht es um den Boost des eigenen Körpers und des selbstkontrollierbaren Rauschs. Täuschen die Zeichen der Zeit nicht, kompensiert sich die Furcht vor Kontrollverlust vornehmlich in Gesten penetrierender Stärke, in Mannbarkeit, Kampfsportgeist und Kriegertum.
Mann, Mann, Feldmann, hier prügelt und mordet sich einer durch die Gegend.
Kein Mord.
Ein Mann ist ermordet worden und ich werde rausfinden, warum.
Wehren Sie, wir brauchen Verstärkung am Nordkamm der Dünen.
Sie werden sie töten.
Ich wäre ja nicht reingesprungen.
Ich auch nicht.
15. Fragment. Todeskultur.
Die Medien erkennen, schaffen und transportieren Bedürfnisse und erfüllen sie durch Text- und Bildangebote. In zunehmendem Maße ist Medienkultur eine Todeskultur und Unterhaltung Massaker-Entertainment. Fiktional exerzierte Existenzvernichtung wird als das Recht des Bürgers auf Grundversorgung mit Kultur verstanden, die fiktiven Formate einer ständig mit den Motiven der Vernichtung und des Untergangs spielenden Entertainment-Kultur handeln so gut wie immer von Exitus. Das deutsche und gewiss nicht nur das deutsche Fernsehen ist in großen Teilen seines Programms mit der Zerstörung von Leben beschäftigt. Geschätzt jede dritte Sendeminute wird in einen Krimi mit austauschbaren Fällen, austauschbaren Sätzen und austauschbaren Bildern investiert. Von morgens bis in die tiefe Nacht hinein wird auf dem Bildschirm getötet, gemetzelt, erstochen, erschossen und gestorben, was das Zeug hält. Von Montag bis Sonntag geht es mit wenigen Ausnahmen fast ausschließlich um Tötung und den Tod, der bekanntlich der superlative Exzess schlechthin ist. Die finale Überschreitung ins Nichts. Durchbohrte Leiber, gefolterte Kinder, erschlagene Frauen, verkohlte Senioren, Schädelfraktur, Spurensicherung und immerzu tropfendes, sickerndes, fließendes Blut. Flankiert wird dies von höchst beliebten Computergames wie Fortnite, The Last of Us Part 2 oder Player Unknown's Battlegrounds, dystopische Kriegsschlachten-Epen von teilweise brachialer Brutalität. Wer permanent mit Exitus beschossen wird, lässt sich seine Weltwahrnehmung über den Exzess formatieren. Lebenswelt und Welt des zeitgenössischen Bürgers sind durch künstliche wie reale Exzesse bestimmt. Amok, Attentat und Auslöschung. Der unaufhaltsamen Desasterchronik ausgesetzt, schaltet der Medienkulturkonsument in der Katastrophenschleife auf dauerhaften Katastrophenmodus. Der Exzess wird zum Normalfall. Das Unbehagen wächst.
Es liegt in unserer Hand, dem Rest der Menschheit die Augen zu öffnen. Wir müssen diese Anzugträger überzeugen. Diejenigen, die unsere Zukunft in der Hand haben. Diejenigen, die Entscheidungen über eine Zeit treffen, die sie selbst gar nicht mehr erleben werden. Es ist unsere Welt und unsere einzige Welt. Und jetzt ist unsere Zeit. Zeit zum Wachrütteln, Zeit für Veränderung.
16. Fragment. Scham.
Die Scham ist zurück. Mitten im Spektakel allseitiger Unverschämtheiten ist Scham zum Glaubensbekenntnis avanciert. Die Scham des Asketen ist weniger die moralische Scham gegenüber pornografischen Exzessen und exzessiven Exhibitionismen aller Art, sondern eine kämpferische Moral der Beschämung falschen Verhaltens. Mit missionarischem Eifer rufen zeitgemäße Asketen zu neuem Sündenbewusstsein auf. Sie attackieren das schamfreie Spektakel der Zerstörung und Vernichtung, weil es nicht auf Anbau, sondern auf Raubbau, nicht auf Brauchtum, sondern auf Verbrauch ausgelegt ist. Vergiftete Böden führen zu vergifteten Körpern, vergiftete Körper zu vergiftetem Geist. Weshalb Askese als innerweltliche Leistungssteigerung eine Art subversives Partisanentum betreibt, um Image und Prestige derer zu zerstören, die sich den Vorstellungen von Reinheit und Enthaltsamkeit nicht unterordnen und sich der Apokalypse schuldig machen. Die Heiligkeit der Natur ist dann der einzige Sinn, der in der Ära der Maßlosigkeit und Beliebigkeit noch geblieben ist. Es sei denn, die Hoffnung auf Steigerung exzessiver Askese auf ihre finale, transhumanistische Stufe verwirklicht sich eines Tages tatsächlich. In einer Ära der Maschinen und Roboter würde der Mensch sich selbst überschreiten. Sein Verzicht auf seinesgleichen wäre die höchste Form innerweltlicher Askese, weil der Automat auf totale Effizienz programmiert werden könnte, ohne zu zerstören, ohne zu verbrauchen, ohne zu verletzen.
Ich weiß nicht, ob man das hier sagen kann, aber es ist die Bazooka, mit der wir das Notwendige jetzt tun. Und was wir dann noch an kleinen Waffen brauchen, das gucken wir später.
17. Fragment. Stau.
Aller Orten sind radikale Energien neuer Kollektive zu spüren. Gesellschaften spalten sich nicht. Sie zerfallen in militante, martialische und moralische Monaden. Der liberal-demokratische Staat westlichen Zuschnitts hat zunehmend Mühe, den Pluralismus und seine Fragmente zu moderieren. Die Gesellschaft hat zunehmend Mühe, sich auf allgemeingültige Verbindlichkeit zu verständigen. Und das Individuum strengt sich an, die Frage nach seiner Identität zum Wohle der Allgemeinheit sinnstiftend zu beantworten. Seit März 2020 ist keineswegs alles anders, auch wenn alles anders zu sein scheint. Die Überwältigung der Menschheit durch das Virus hat das Spektakel zwar an seinen exerzierten Exzessen gehindert, aber erstens war der virale Überfall selbst exzessiv und spektakulär und zweitens ist die Rettung der Unternehmen, Firmen und Mitarbeiter in der exzessiven Pandemie ein Exzess wundersamer Geldvermehrung. Shut und Lockdown, so viel Prophetie muss erlaubt sein, führen nicht zur dauerhaften Umkehr, nicht zur Einkehr, nicht zur Rückkehr. Im Prozess der Hypermobilität hat die exorbitante Kumulation negativer Energien einen beispiellosen Stillstand erzwungen. Auch wenn hier und da unter der Zeitlupe unserer Weltwahrnehmung ein Schimmer Morgenröte im emissionsarmen Himmel zu erkennen ist, ist keinesfalls die Ära der Askese angebrochen. Die Routinen und Rituale sind noch eingeübt. Shitstürme fegen über die Republik und Impulsstürme mit sich überschlagenden Eilmeldungen, Push und Breaking News produzieren Brillanz und Bullshit zugleich. Der Steigerungstrieb mag im künstlichen Koma betäubt gewesen sein, die programmierten Energien und freien Radikale aber drängen super, super krass nach wie vor aus sich und über sich hinaus und die Menschen begehren weiter wie zuvor und seit jeher. Wahnsinn, oder?
Exzess und Askese, 17 Fragmente einer Reflexion über das Radikale, von Christian Schüle. Es sprach Ole Lagerpusch. Ton und Technik Manfred Seiler, Andreas Völzing, Angela Raymond und Nina Trautwein. Regie Ulrich Lampen. Redaktion Michael Lissek. Produktion Südwestrundfunk 2021.